Bei uns in Wien begrüßen wir bitte Zeit-Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo.
Vielen Dank. Mir ist jetzt erst bewusst geworden, was für eine schwere Bürde ich trage. Ich bin nämlich derjenige, der Sie heute Abend vom Essen abhält. Aber die Längen sind vorgegeben worden. Wenn Sie zu hungrig sind, geben Sie mir Zeichen. Ja? Dann rede ich entweder schneller oder lass was weg. Und ich muss auch zugeben, dass das die erste Preisverleihung meines Lebens ist, bei der ich nicht weiß, ob ich den Preis dann am Ende auch wirklich kriege. Vor allen Dingen nach dem, was ich gleich sagen werde. Trotzdem sage ich nur das Beste annehmend schon mal im Voraus danke, lieber Herr Wiegand, und hoffe wirklich, dass Sie es nach der Ansprache nicht bereuen. Ganz sicher freue ich mich aber jetzt schon über die rund 20 Awards of Excellence, mit der die Zeit für ihre Gestaltung ausgezeichnet wird, auch wenn wir die erst morgen bekommen. Das erfüllt mich mit besonderem Stolz. In diesem Sinne, sehr geehrter Herr Oberauer, sehr geehrter Herr Wiegand, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den vergangenen 12 Monaten haben wir zweimal erlebt, wie leicht die westliche Welt, wie wir sie kennen, zu erschüttern ist durch das Brexit-Referendum am 23. Juni und dann durch die Wahl Trumps zum US-Präsidenten. Doch zuletzt haben Europas Populisten überall verloren. Der grüne Alexander Van der Bellen hat hier in Wien seinen rechten Konkurrenten schlagen können, wenn auch nur knapp. Die Zustimmung für Geert Wilders in den Niederlanden blieb weit hinter den Befürchtungen zurück. Der linksliberale Emmanuel Macron hat die Präsidentschaftswahl in Frankreich deutlich vor Marine Le Pen gewonnen. Und in Deutschland landete die AfD im Saarland, in Schleswig-Holstein und auch in Nordrhein-Westfalen nicht weit über der 5%-Hürde. Spätestens seitdem fragen sich viele, sind wir aus dem Gröbsten raus? Ist das schon die Wende? Die Erleichterung, die sich nun um Bahn bricht, ist verständlich, aber ich halte sie für falsch. Die Gefahr ist keinesfalls gebannt und man muss davon ausgehen, dass der AfD im September sogar der Einzug in den Bundestag gelingt, und zwar deutlich. Ich halte es für wahrscheinlich, dass die westlichen Demokratien noch über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, von Populisten und Europafeinden herausgefordert werden. Entscheidend ist, ob die anderen Parteien, die gesellschaftlichen Eliten und auch wir in den Medien diese Atempause jetzt nutzen, um ein wirksames Gegenmittel zu finden und nicht die alten Fehler wiederholen. Wir haben es mit einem Kulturkampf zu tun, in dem eine Kompromisslinie schwer zu finden ist. Auf der einen Seite die, die für offene Grenzen plädieren, freien Zugang von Waren und Menschen, Gleichberechtigung von allen Minderheiten, Religionsfreiheit und ähnliche liberale Werte. Auf der anderen Seite die, die genau das negieren. Wo sollte man da einen Kompromiss ausmachen? Das ist im Augenblick die 1-Million-Dollar-Frage. Denn die Welt, mindestens aber unsere Werteordnung, ist aus den Fugen geraten. Wir Medien, das wissen Sie alle, stehen unter Druck. Es gibt Bürger, Organisationen, sogar Staatsmänner, auch in vermeintlich freien Ländern, die uns und unsere Kompetenz, unsere Redlichkeit, sogar unseren Auftrag in Frage stellen. Möglicherweise hat der eine oder andere von Ihnen vorab das Programm für den heutigen Abend gelesen und auch den Titel meiner Rede, der zugegebenermaßen etwas pathetisch klingt: Medien unter politischem Druck, was es bedeutet, Haltung zu zeigen. Lange Zeit, das gestehe ich, hatte ich eine starke Allergie gegen das Wort Haltung. Langsam freunde ich mich damit an, vorausgesetzt, man versteht darunter nicht Rechthaberei und Volkserziehung. Haltung in diesem Sinne haben wir nötig, wenn es um die großen Herausforderungen geht, vor denen der Journalismus zurzeit steht. Auf zwei will ich heute Abend eingehen. Es gibt einen Albtraum, meine Damen und Herren, den haben Journalisten und Politiker gleichermaßen, und der sieht so aus. Stell dir vor, wir kennen die Wahrheit über ein Problem, wir schildern sie auch, enthüllen zum Beispiel einen großen Skandal, aber keiner will das mal hören. Schlimmer noch, keiner glaubt das, weil Fake News mittlerweile so beherrschend sind, weil die Techniken, Meinungen zu manipulieren, inzwischen so enorm sind, dass die Leute nicht mehr zwischen wahr und unwahr unterscheiden können. Ein Horrorszenario. Aber einige Spitzenpolitiker beschreiben ihre schlimmsten Befürchtungen off the record genau so. Und dennoch muss ich sagen, es gibt nichts, was mich in letzter Zeit so sehr beunruhigt hat, wie die Gespräche mit einigen Chefs großer Sicherheitsbehörden in Deutschland, die natürlich auch und unter vorgehaltener Hand erzählen, dass wir in unseren demokratischen Gesellschaften praktisch hilflos sind, wenn die Massen sich radikalisieren. Das sage ich Ihnen nicht, weil ich glaube, dass das Schlimmste eintreten muss, sondern weil man sich nur so bewusst machen kann, worum es eigentlich geht und was auf dem Spiel steht. Noch sind wir von einer solchen Welt, Gott sei Dank, weit entfernt. Aber wir müssen uns fragen, kommen wir mit unseren seriösen und meist redlichen Instrumenten noch gegen die medienkritische bis journalistischen feindliche Stimmung an? Gegen eine politische Atmosphäre, die stark von den Rändern geprägt ist? Werden wir die Rückkehr des Autoritären in der westlichen Welt erleben oder eine illiberale Demokratie, wie Viktor Orban sie in Ungarn aufbauen will, und er hat sogar dieses Wort benutzt? Und damit die Beschränkung der Meinungsfreiheit und aller anderen von uns für selbstverständlich erachteten Grundrechte. Jeder von uns weiß, welchen Weg gerade Polen, die Türkei oder Russland gehen. Wo sie nicht regieren, wettern die selbsternannten Alleinvertreter des Volkes weltweit gegen die demokratisch gewählten Mächtigen, die Eliten, das Establishment. Die demagogische Internationale stellt dabei so ziemlich alles in Frage, was bisher unser Selbstverständnis ausmachte: offene Märkte, die liberale Gesellschaft, internationale Institutionen und Verträge, mitunter auch die repräsentative Demokratie an sich. Damit einher gehen grundsätzliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Politikern, Institutionen und Medien. Und diese Zweifel ergreifen auch Kreise, die gar nicht Le Pen oder die AfD wählen wollen. Eine Umfrage der Kommunikationsagentur Elderman in 28 Staaten hat ergeben, dass die Mehrheit der dort lebenden Menschen heute nicht mehr daran glaubt, dass das System funktioniert, dem sie sich gegenüberstehen. In Deutschland schenken demnach nur noch 38% der Bürger den Regierenden ihr Vertrauen. Gerade einmal 28% halten Firmenchefs für glaubwürdige Personen. Ihr Bundeskanzler Christian Kern, mit dem ich im vergangenen Oktober hier in Wien ein Interview geführt habe, hat diese Stimmung darin ganz treffend auf den Punkt gebracht. Die Populisten und ihre Anhänger, ich zitiere, wollen die Eliten auf den Knien sehen. Zitat Ende. Das System und die sogenannten Eliten sollen also Bodenberührung erfahren. Was genau damit gemeint ist, bleibt dabei offen. Längst ist die Bezeichnung Elite oder Establishment zu einem Kampfbegriff geworden. Nicht jeder, der ihn verwendet, scheint ihn vorher für sich oder gar für Außenstehende klar definiert zu haben. Mein Kollege Jens Jessen hat es einmal versucht. Der Begriff diene dazu, ich zitiere, allen politischen Gegnern die heimliche Zugehörigkeit zu einer Kaste zu unterstellen, die sich hinter dem Rücken der hart arbeitenden Menschen des Volkes entwickelt hat. Zitat Ende. Machen wir uns nichts vor. Für die meisten Menschen, die diesen Begriff verwenden, gehören nicht nur Politiker und DAX-Vorstandsvorsitzende zu diesem Establishment. Wir Journalisten, Sie und ich, meine Damen und Herren, gehören selbstverständlich genauso dazu. Wie sind wir da hineingeraten? Sie wissen vielleicht, dass ich ein Skeptiker der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung bin und die Entscheidung der Kanzlerin, am 4. und 5. September 2015 die Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen, auch offen kritisiert habe, wiewohl ich den dahinterliegenden menschlichen Impetus verstehe. Auch die Political Correctness habe ich während der letzten Jahre nicht mehr nur als den begrüßenswerten Schutz vor Beleidigung und Herabsetzung empfunden, sondern viel zu oft schon als autoritären und moralischen Knebel, der dazu diente, ein Stück Wirklichkeit zu vernebeln. Und schließlich habe ich offen Kritik geübt an der Rolle der Medien, gerade zu Beginn der Flüchtlingskrise, weil einige von uns in ihrer Berichterstattung eher zu Akteuren wurden, statt Beobachter zu bleiben. Das habe ich aus der Überzeugung heraus getan, dass Probleme und Missstände nicht dadurch größer werden, dass man sie anspricht, sondern dadurch, dass man sie verschweigt. In der Branche wurde ich dafür durchaus auch kritisiert. Außerhalb unserer Filterblase aber habe ich deutlich Zustimmung für diese Einwürfe bekommen. Es ist vielleicht also kein Zufall, dass ich heute Abend einen Preis bekomme, der nicht etwa von einer kleinen Jury von Kolleginnen und Kollegen vergeben wird, sondern von Leserinnen und Lesern unserer Branche. Das erwähne ich nicht, um meine Person hier zu feiern, sondern weil es zeigt, wie die Leute außerhalb unserer engen Medienwelt vielleicht ticken. Doch dies vorausgeschickt, sage ich Ihnen auch, ich kann das Geschimpfe und Gejammere der Populisten nicht mehr hören. Da lag Frau Merkel wirklich richtig, als sie vor einigen Monaten in der Sendung von Anne Will erklärte, man könne es sich nicht so einfach machen und erklären, dass die, die Verantwortung übernehmen und versuchen, Probleme zu lösen, die Elite sind und nur jene, die ständig Nein sagen und motzen, das Volk sind. Sie hat wirklich das Wort motzen benutzt. Für Kanzlerinnenverhältnisse war diese Aussage recht emotional. Und darum fürchte ich, hat Angela Merkel diesen Gedanken auch bisher so deutlich nie wiederholt. Schade, denn sie hatte recht. Ich finde, es ist höchste Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Bloß was? Die Politik, die Wirtschaft und auch die Medien, wir alle haben Glaubwürdigkeit und Vertrauen verspielt. Glaubwürdigkeit ist nicht erst seit gestern die entscheidende Währung im Buhlen um das Vertrauen der Bürger. Aber Glaubwürdigkeit ist, genau wie Nachhaltigkeit, auch ein hochgradig abgenutzter Begriff. Wenn wir die Herausforderung ernst nehmen wollen, die in diesem Wort steckt, dann heißt das vor allem eines, dass wir die Leute ernst nehmen. Dazu gehört, dass Vorkommnisse wie jene in der Kölner Silvesternacht 2015-2016 nicht erst 4 Tage später in den Nachrichten Erwähnung finden. Und dazu gehört, dass die Politik sich nicht über jene Wähler erhebt, denen der millionenfache Zuzug von Flüchtlingen nach Europa Angst macht. Warum kommt denn der Populismus bei vielen Menschen so gut an? Von der Schließung aller Moscheen und dem Verbot des Korans in Holland bis zum Einreiseverbot in den USA, viele der vermeintlichen Lösungsideen, die Populisten offerieren, lassen einem die Nackenhaare zu Berge stehen. Trotz all der falschen Antworten muss man den Populisten aber eben eines zugestehen: Sie werfen zum Teil richtige und berechtigte Fragen auf. So können sie überall dort stark sein, wo Institutionen und andere Parteien ihre Schwächen haben. Die Leute sehen sich nach einfachen Antworten in komplexen Zeiten. Sie wollen respektiert werden mit ihren ganz alltäglichen Sorgen und Nöten. Und gewiss sind sie auch wütend auf uns, auf die vermeintliche Elite, von der sie sich in keiner Weise mehr verstanden, geschweige denn vertreten fühlen, weil sie sie links oder rechts hat liegen lassen. Sie fragen sich, an wen kann ich mich noch halten, wem kann ich vertrauen, wer vertritt meine Interessen? Sie wünschen sich vielleicht, dass Politiker, aber auch Journalisten in ihrem Namen Haltung zeigen, dass wir uns für sie aus dem Fenster lehnen, mutig sind und uns vor allem nicht aus sicherer Position über sie erheben. Bei bestimmten Themen wäre es besser, Wir Journalisten würden uns weniger emotional, kommentierend oder gar aktivistisch an den gesellschaftlichen Debatten beteiligen. Ich weiß, dass es eine Reihe von mir auch sehr geschätzter Kollegen gibt, die das nicht so sehen. Es ist eben ein Unterschied, ob man aus einer vorherrschenden Stimmung eine Aktion startet, wie es bei der Flüchtlingskrise mit Refugees Welcome geschah. Wohlgemerkt, eine Parole der Autonomen aus Hamburg. Menschlich kann ich das nachvollziehen, aber journalistisch hat man es schwer, danach noch als unvoreingenommener Berichterstatter angesehen zu werden. Und das sage ich Ihnen als einer, der 1992 in München zu den Initiatoren der ersten Dichterkette gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in Deutschland gehörte. Meiner Meinung nach ist es vorbildlich, wie Martin Baron, Chefredakteur der Washington Post, auf die Trumpsche Aussage, er befinde sich im Krieg mit den Medien, geantwortet hat. Er hat einfach erklärt, wir sind nicht im Krieg mit der Regierung, wir sind bei der Arbeit. Das ist für mich die richtige Haltung. Recherche, Faktencheck, Unerschrockenheit und eben keine Missionierungsarbeit. Bevor wir uns jetzt dafür aber selbst auf die Schulter klopfen, will ich an Banu Göven erinnern. Vor einem guten Monat, Julia Jäckel war dabei, wurde die türkische Journalistin in Hamburg mit einer Sonderauszeichnung des Nannenpreises geehrt. Sie ist eines der bekanntesten Gesichter des türkischen Nachrichtenfernsehens. Jahrelang ging sie jeden Abend auf Sendung. In den vergangenen Jahren hat sie einen Job nach dem anderen verloren. Mal wurde sie wegen kritischer Interviews entlassen, mal wurde ihre Redaktion von der Polizei geschlossen. Heute verbreitet sie ihre Berichte über die sozialen Netzwerke ohne Sender und ohne Verlag. Viele ihrer türkischen Kollegen, so erzählte sie im Vorgespräch, würden immer abends duschen. Neuerdings. Denn mittlerweile wüssten alle Journalisten, dass Erdogans Schergen in den frühen Morgenstunden kommen und so könnten sie wenigstens frisch gewaschen ins Verhör gehen. Auch sie selbst hat Angst und schreckt jedes Mal auf, wenn sie in der Morgendämmerung hört, wie sich der Fahrstuhl in ihrem Haus in Gang setzt. Denken Sie also an Banu Göven, meine Damen und Herren, denken Sie an Deniz Yücel, der in der Türkei immer noch in Untersuchungshaft sitzt und dem Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen wird. Denken Sie an all die anderen Kollegen, die dort und weltweit für ihre Arbeit verfolgt, verhaftet oder wie gerade in Mexiko, Xavi Valdez sogar ermordet werden. Wenn man ihre Schicksale ansieht, relativieren sich unsere Probleme und auch die mich manchmal wahnsinnig irritierende Behauptung, dass man für Haltung bei uns besonders viel Mut braucht. Bei uns? Was riskieren wir denn im Ernst? Einen hämischen Kommentar der Konkurrenz? 20 böse Nachrichten auf Twitter? Ein kaltes Essen in der Kantine? Und auch wenn sich die Kolleginnen und Kollegen, von denen ich eben sprach, davon nichts kaufen können. Und es leider auch etwas Hilfloses hat, wenn ich das sage, Ihnen, die Kopf und Kragen für unseren Beruf riskieren, widme ich heute Abend von ganzem Herzen meine Auszeichnung. Vorletzte Woche hatte ich die Freude, den Schauspieler Matthias Brandt zu interviewen. Wir organisieren nämlich seit 4 Jahren in Hamburg die lange Nacht der Zeit, in der wir symbolisch versuchen, die Stadt zu besetzen. In diesem Jahr mit 47 Veranstaltungen an 18 Orten und mit insgesamt 20.000 Anmeldungen. Sie merken, wir versuchen alles, um mit unseren Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen. Obwohl Matthias Brandt nicht ständig als Sohn seines Vaters angesprochen werden will, konnte ich mir gegen Ende unseres Gesprächs eine Frage nicht verkneifen. Wie würde ein Willy Brandt denken über die AfD, einen Donald Trump oder Marine Le Pen? Matthias Brandt tat sich verständlicherweise schwer damit, seinem Vater Gedanken in den Kopf zu legen, aber seine Überlegungen dazu waren auf ganz eigene Weise erhellend. Er sagte: Diese ganze Generation, nicht nur mein Vater, die haben ja ganz andere Sachen erlebt und deshalb waren die natürlich auch hart gesotten und sind der Auseinandersetzung nicht so aus dem Weg gegangen, dadurch, dass sie alles, was nicht reinpasste, sofort stigmatisiert haben. Eines unserer großen Probleme ist im Moment, dass man Auseinandersetzungen ausweicht. Man macht es sich zu leicht zu sagen, das sind jetzt alles Nazis. Ich finde, man kann mal ein bisschen weniger feige an die Sachen rangehen. Ende des Zitats. Und die gut 2000 Menschen im Theater, größtenteils brave Zeitleser, haben für diesen politisch nicht ganz korrekten Satz heftig applaudiert. Wir müssen also auch unterschiedliche Meinungen wieder aushalten. Leider ist der Meinungspluralismus aber längst zum publizistischen Risiko geraten. Selbst bei uns in der Zeit, wo die Leserinnen und Leser es gewohnt sind, unterschiedliche Meinungen präsentiert zu bekommen, beziehen sich inhaltlich begründete Kündigungen heute fast nur noch auf eine im Blatt geäußerte Meinung, die als anstößig empfunden wurde. Aber statt dass wir Journalisten wenigstens die Meinungsvielfalt als Grundprinzip unserer Arbeit verteidigen, gibt es auch in den etablierten Medien Kollegen, die in Tweets oder Kolumnen die Gegenmeinung noch am selben Tag, in derselben Stunde der Veröffentlichung im Grund und Boden zu schreiben versuchen, als eine Art Gesinnungspolizei, mal von links, mal von rechts. Wo es aber wirklich ganz viel zu kritisieren gäbe, und damit komme ich zu meiner Meinung nach zweiten großen Herausforderung, sind wir unglaublich nachlässig bei den Internetgiganten wie Facebook und Google. In dem Ungleichgewicht zwischen diesen digitalen Großkonzernen und den restlichen Medien steckt eine Bedrohung für unsere Medienkultur. An dieser Stelle müssen wir auch in eigener Sache Haltung zeigen. Facebook und Google, Sie wissen das, dominieren den digitalen Werbemarkt. Und was tun wir dagegen? Wir enthüllen zwar die Praktiken von Unternehmen, die ihre Arbeitnehmer unter prekären Bedingungen beschäftigen oder bei den Abgaswerten schummeln, und das tun wir alles auch völlig zu Recht. Doch die teils zweifelhaften Methoden der Internetgiganten gehen weitgehend unter. Stattdessen beobachten wir sie durch die rosarote Brille und aus sicherer Entfernung wie ein verliebter Teenager seinen Schwarm. Da erscheinen Artikel, dass auch mir ganz warm ums Herz wird, wie Mark Zuckerberg morgens in Berlin joggt, wo und was er da am liebsten isst und trinkt. Nach wie vor gehen die Verlage zu zahm mit den Internetunternehmen um. Teilweise, auch wir bei der Zeit sind davon nicht ausgenommen, weil sie in einzelnen Projekten mit ihnen zusammenarbeiten. Teilweise aber auch die aus Angst heraus als altmodisch oder gar uncool zu gelten. Während die Haltung seriöser Medien und deren Einfluss auf die politische Stimmung schon seit Monaten und Jahren diskutiert wird, geraten die Konzerne aus dem Silicon Valley erst jetzt ins Visier. Langsam, viel zu langsam, erwacht auch hierzulande das Bewusstsein, nimmt der Druck auf die Konzerne zu. Doch die Produktion und Verbreitung von Fake News beispielsweise haben die Betreiber sozialer Medien immer noch nicht im Griff. Fragt man sie danach, bekennen sie nur, wir können eben nicht alles kontrollieren. Stellen Sie sich bitte mal vor, wir würden so auf Kritiken reagieren. Wir würden Ziel so vieler Shitstorms werden, dass wir nicht überleben würden. warum diese unterschiedlichen Maßstäbe bei uns so streng und denen lässt man alles durchgehen. Ich verstehe es nicht. Hinzu kommt, dass vor allem Facebook mit so aggressiven auf Kosten der Sender, Zeitungen und Zeitschriften wirbt, also mit so aggressiven Methoden, wie kein anderes Unternehmen, das ich kenne. Neuerdings hofieren sie sogar mittelständische Betriebe mit Zahlen, deren Validität völlig unklar bleibt. Ganz einfach könnten wir dagegen auftrumpfen mit seriösen Wirksamkeitsstudien unserer Erzeugnisse. Doch zu oft geht das leider in der gefühlten Ohnmacht gegenüber Facebook und Co. unter. Diese Großkonzerne müssen endlich das tun, was die traditionellen Medien schon lange leisten. Sie stellen nicht einfach nur einen technischen Kanal zur Verfügung. Viele finden diese Sichtweise falsch und halten jede Regulierung für eine Einschränkung der Freiheit des Netzes. Diese Sorge nehme ich ernst. Aber Facebook reguliert doch längst selbst und das mit Algorithmen, die wir gar nicht durchschauen. Erkennbar wird das allenfalls bei nackten Brüsten, Sie wissen das alles. Doch die New York Times schreibt, dass Mark Zuckerberg offenbar eine Software getestet hat, mit der es in einem Land wie China für die Behörden möglich wäre, auf Facebook bestimmte Inhalte bereits vor deren Veröffentlichung herauszufiltern. Was hat das noch mit Meinungsfreiheit zu tun? Man muss nicht so weit gehen wie der bekannte Polizistensohn, Moderator und Satiriker Jan Böhmermann und fordern, Facebook müsse verstaatlicht werden, damit die Polizei Streife im Internet fahren könne, auch wenn ich annehme, dass er das selbst als provokante Spaßthese verstanden hat. Es reicht, sich klarzumachen, dass die digitalen Giganten trotz ihrer enormen Marktmacht auch eine Achillesferse haben. Und diese Achillesferse ist ihr Image. Davon hängen ihre Werbeeinnahmen zu einem ganz großen Teil ab. In seiner Medienkolumne bei der New York Times schrieb Jim Rutenberg Anfang Mai eine Art offenen Brief an amerikanische Werber. In sehr direktem Ton verwies er auf die Vorteile klassischer Anzeigen in seriösen Medien gegenüber automatisierten auf Facebook oder Google, YouTube. Die Werbung könne nicht, zum Beispiel nicht zufällig neben antisemitischer Propaganda stehen. Oder, das ergänze ich jetzt, an der Seite von unfassbarer Weise via Facebook live gestreamter Verbrechen. Gerade deswegen halte ich den Vorstoß unseres Bundesjustizministers Heiko Maas für einen Schritt in die richtige Richtung. Die digitalen Plattformen sollten haftbar gemacht werden für die Veröffentlichung und Verbreitung von illegalen Inhalten. Wenn es tatsächlich zu vorauseilender Zensur kritischer Meinungen kommen sollte, die natürlich keiner will, die aber bislang auch völlig unbewiesen ist, auch das muss man mal sagen, völlig unbewiesen, dann müssen wir natürlich darüber diskutieren und das Gesetz gegebenenfalls ändern, in Frage stellen, abschaffen. Es ist eben eine Abwägung. Ich finde es schlimmer, wenn widerwärtigste Hetze, eklatante Verletzungen von Persönlichkeitsrechten oder gar Verbrechen über mehrere Tage und Wochen unbeanstandet im Netz stehen bleiben. Was wir im Augenblick von den Unternehmen aus dem Silicon Valley zu hören kriegen, ist, und da zitiere ich Maram Stern, den stellvertretenden Geschäftsführer des Jüdischen Weltkongresses, das ist weniger eine Deklaration der Meinungsfreiheit und eher eine Deklaration der Bequemlichkeit. Meine Damen und Herren, die Lage ist ernst. Sie haben von meinen Zweifeln gehört und ich kann mir vorstellen, dass Sie ähnliche Gedanken haben, dass Sie sich sorgen, ob wir mit der Wahrheit noch durchdringen. Die Frage ist jetzt, ob wir aus den Denkzetteln der letzten Monate gelernt haben oder ob wir nun gleich wieder in alte Selbstgefälligkeit und Wurstigkeit zurückfallen. Dazu zählt Ängste der Bevölkerung als pathologische Symptome einer bemitleidenswerten Gruppe von Abgehängten und Hinterwäldlern anzusehen. Wir haben rund um Fake News und Lügenpresse erlebt, wie spaltbar auch unsere Wertegemeinschaft ist. Und weil in dieser Stimmung, in der Fakten und sogenannte alternativen Fakten kursieren, das Bedürfnis nach verlässlichen Informationen, nach Einordnung und Analyse steigt, sind Medien mehr denn je gefordert, Antworten auf die elementare Frage zu liefern: Wie ist es wirklich? Wir können unserem Publikum in diesen Zeiten der Polarisierung durchaus differenzierende Antworten zumuten und uns gleichzeitig davor hüten, uns des Instruments der Empörung zu bedienen, das sich irrsinnig schnell abnutzt. An der einen oder anderen Stelle stünde uns auch ein bisschen mehr Deutungsdemut gut zu Gesicht. Aber abgesehen davon ist Haltung durchaus wünschenswert. Denn bei allen Herausforderungen, die der Journalismus derzeit erfährt, man muss doch auch ein Gutes feststellen und festhalten. Und das tun wir viel zu selten. Wir haben immer noch einen der wirkungsvollsten und auch einen der schönsten Berufe der Welt. Das rufe ich Ihnen aus voller Überzeugung zu. Bewahren Sie sich Ihren Mut, Ihre Neugier, Ihren eigenen Kopf. Wir dürfen nicht einfach abwarten, in der Hoffnung, dass dieser Sturm schon vorüberziehen wird. Wir müssen unsere Überzeugungen, die politischen, die gesellschaftlichen, die normativen, die unternehmerischen und die journalistischen erneuern, stabilisieren und stark halten, um diesen Kampf zu gewinnen. Und dann, daran habe ich keinen Zweifel, wird er uns auch gelingen. Ich danke Ihnen.